die Angst vor einer Bankenkrise 2.0 geht um. Zu Recht, Fragezeichen. Das klären wir jetzt. Willkommen zu Maidons Meinung. Hallo Alfred.
Hallo.
Ja, da ist einiges passiert in den letzten Tagen, seit wir hier standen. Die Silicon Valley Bank ist pleite gegangen und das hat so einen Stein losgetreten. Ein Dominoeffekt noch nicht ausgelöst, aber die Sorge vor dem Dominoeffekt, der ist aufgetreten. Wir haben ein paar Grafiken, die wir auch anschauen wollen in dem Zusammenhang.
Genau, vielleicht nochmal ganz kurz vorab. Also es ist keine Finanzkrise, es ist in meinen Augen nicht mal eine Bankenkrise. Es hätte eine werden können, das hat man abgewendet, indem man viel Geld in die Hand genommen hat, finde ich auch vollkommen zu Recht, damit die Kunden ihre Einlagen bekommen. Klar, die Bank gibt es nicht mehr. Man hat in dieser Bank auch Fehler gemacht, da gehen wir gleich noch drauf ein. Und die Probleme sind da, aber sie sind jetzt auch nicht so schwerwiegend. Wenn jetzt alle sich, ich sag mal, ruhig verhalten und eben nicht zu den Bankschaltern rennen und ihre Gelder haben wollen, dann wird sich diese Krise auch recht schnell wieder auflösen. Hoffentlich, ja.
Wir haben ja auch schon eine Stabilisierung jetzt heute am beim DAX gesehen, gestern ist auch schon wieder eine Stabilisierung an dem US-Markt eingetreten. Leichte Verluste nur beim Dow. Hier sehen wir aber die Staatsanleihen, die 10-jährigen.
Genau, die Zinsen der Staatsanleihen. Das war oder ist letztendlich der Auslöser für diese ganze Krise gewesen. Diese stark steigenden Zinsen. Wir waren ja letztes Jahr im Herbst noch bei etwas über 1% auf 10 Jahre und waren jetzt in der Spitze bei über 4%. Und dieser Anstieg in der kurzen Zeit. Man sagt ja immer, steigende Zinsen sind gut für Banken, sind sie auch letztendlich, man kann mehr Geld verdienen, aber wenn das so schnell geht, dann wirft das doch einige Probleme auf und das ist genau jetzt passiert, dieses Problem, das ist ans Tageslicht gekommen, weil viele Banken ihre Kundeneinlagen und gerade die Silicon Valley Bank hat ja jede Menge Kundeneinlagen gehabt, über 200 Milliarden waren es am Ende, die investiert man natürlich in zinsbringende Papiere, unter anderem auch eben in diese Staatsanleihen. Und wenn man das zu diesem niedrigen Zins macht und die noch sehr lange laufen, dann hat man das Problem, dass man am Markt schon viel höhere Zinsen hat und dass diese Anleihen dann an Wert verlieren. Das ist so lange kein Problem, solange man sie nicht verkaufen muss. Aber wenn man sie dann verkaufen muss, weil Kunden Gelder haben wollen. Und das war das nächste Problem der Silicon Valley Bank. Man hatte eine sehr homogene Kundengruppe, hauptsächlich junge Technologiefirmen, Start-ups. Und die brauchten nun mal Geld und viele wollten dann auch Geld zu anderen Banken bringen, weil sie mehr Zinsen bekommen wollten. Und wenn dann alle auf einmal das Geld haben wollen, dann wird es dann schwierig.
Wir schauen mal auf die nicht realisierten Verluste von den Bankinstituten.
Genau, Instituten, da sehen wir mal, was passiert ist. Das geht zurück bis ins Jahr 2008. Man hatte teilweise Gewinne, Verluste, das Zinsniveau war relativ konstant. Und durch diesen starken Zinsanstieg sind eben diese Anleihen im Kurs massiv gefallen. Und das führt zu diesen massiven, insgesamt sind es jetzt aktuell immer noch 600 Milliarden Dollar an unrealisierten Verlusten. Nochmal, diese Verluste werden wieder aufgeholt, weil jede Anleihe wird zu 100 zurückbezahlt am Ende zum Kaufkurs. Aber natürlich zwischendrin, wenn die Zinsen steigen, fallen die Anleihekurse. Und wie das aussieht, das zeigen wir jetzt mal exemplarisch an einem Beispiel.
Genau.
Um das mal verständlich zu machen. Das ist eine Anleihe mit einem Coupon von, ich meine, es waren 1,3%. Die wurde ausgegeben im November 2021. Da war das Zinsniveau bei 1,3%. Die läuft noch 8 Jahre, also bis 2031. Wenn aber die Zinsen steigen, dann will natürlich bei einem Zinsniveau von 4%, was wir hier hatten, niemand mehr eine Anleihe haben, die nur 1,3% zahlt. Und deswegen fällt der Kurs dieser Anleihe, weil wenn man sie nämlich hier kauft zu 80, man kriegt sie am Ende mit 100 zurück, hat man also 20% aufgeteilt auf 8 Jahre, also nochmal einen Zinsvorteil von 3% pro Jahr und dann kommt man wieder auf die 4%, die man am Markt hat. Also diese Anleihe wird mit 100 zurückbezahlt, aber eben erst im Jahr 2031, dann steht sie wieder bei 100. Jetzt habe ich natürlich, wenn ich sie jetzt verkaufen muss, im Moment einen Verlust von 16% und es war mal sogar 20% Verlust. Also das ist die große Gefahr, wenn man genötigt wird, diese Anleihen zu verkaufen. Und das musste eben die Silicon Valley Bank machen. Und andere Banken haben wir gesehen, haben eben auch noch hohe Verluste auf diesen Anleihen. Aber solange sie nicht verkaufen müssen, wird es auch keine weiteren Probleme geben.
Wir schauen gleich noch exemplarisch auf 1, 2, 3 Bankentitel. Aber genau. Vorher noch die Zinsen, die zukünftige Zinspolitik der FED, die wurde dann gestern ja auch wieder so ein bisschen überdacht. Vielleicht wird man jetzt im März, am 22. ist wieder Zinssitzung, keinen Zinsschritt vornehmen. Die Hoffnung kam auf.
Genau, also das ist eigentlich fast schon skurril. Diese Bankenkrise hat vielleicht sogar noch etwas Positives, dass nämlich Die Zinsen, wir haben es ja gesehen, sind die 10-jährigen Zinsen sind schon massiv gefallen. Aber auch die Erwartungen, dass die Notenbank die Zinsen anheben wird, sind gesunken. Man sieht es hier aktuell, gehen mittlerweile die Wahrscheinlichkeit liegt bei 42%, dass die Zinsen nicht erhöht werden, also unverändert gelassen werden am 22. März. Und 57% Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen um einen Viertelpunkt angehoben werden. Vor der Bankenkrise, also noch vor einer Woche, hatte man sogar 40% Wahrscheinlichkeit für eine Anhebung um 0,5%. Und mit unveränderten Zinsen hat niemand gerechnet. Also das hat sich schon deutlich verändert. Und das ist vielleicht das Positive am Ende, dass die Notenbank jetzt wahrscheinlich wirklich auch sich überlegt, die steigenden Zinsen waren ja das Problem für die Bankenkrise, das ursprüngliche Problem, dass man jetzt nicht noch Öl ins Feuer gießt und nochmal den Banken neue Probleme aufhäuft.
Erstmal ein bisschen die Ruhe einkehren lässt wieder, denn es ist nicht nur, also die Silicon Valley Bank, klar, ist pleite, aber es hat auch viele andere Werte belastet. Wir sehen die Aktie der First Republic Bank, die auch extrem stark gefallen ist, obwohl die ja nicht pleite ist.
Nein, aber das war das große Problem, dass durch diese Silicon Valley Bank pleite war die große Sorge, dass gerade bei kleineren regionalen Banken auch die Kunden ihre Gelder abziehen und zu großen Banken bringen, die natürlich viel breiter aufgestellt sind, die marktrelevant sind, systemrelevant, die man nicht pleite gehen lassen wird, auf keinen Fall. Und soweit hat man die Sorge gehabt, dass diese Flucht von den kleinen zu den großen Banken sich fortsetzen wird. Und First Republic Bank ist eine kleinere Bank. Die Aktie ist auch kräftig gefallen, wobei diese Bank wurde gestützt. JP Morgan hat 70 Milliarden Dollar an Sicherheiten gegeben. Und man hat jetzt auch selber gesagt, man hat keine großen Mittelabflüsse. Soweit ist das jetzt nicht vom Tisch, das Thema. Man sieht es ja, die Aktie hat verloren. Aber dass die Aktie so stark verloren hat, liegt auch daran, dass natürlich auch viele Leute bei der Silicon Valley Bank investiert haben in die Aktie. Jetzt wird sie nicht mehr gehandelt, wird wahrscheinlich nie mehr gehandelt. Und jetzt hat man hier natürlich auch Angst, dass diese Aktie vom Markt verschwindet und deswegen auch diese massiven Kursverluste. Da traut sich halt niemand so recht zu kaufen. Ich kann auch nur raten, ich würde auch jetzt in solche Banken nicht investieren, denn tatsächlich, es ist zwar unwahrscheinlich, aber es kann auch passieren, dass der Handel gestoppt wird und dann ist das Geld weg. Das wäre natürlich schade. Ja, aber wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Fakt ist, je länger jetzt Ruhe ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es das wohl gewesen ist mit dieser kleinen Bankenkrise, die ausgelöst worden ist. Ich sage mal, so ein bisschen durch die Gier auch dieser einen Bank, denn die Silicon Valley Bank hatte letztendlich nur 6% Cash von ihren Kundeneinlagen. Das war natürlich viel zu wenig. Und als dieses Cash dann weg war, musste man eben diese Anleihen verkaufen. Andere Banken sind da doch ein bisschen besser aufgestellt. Also insoweit ist die Hoffnung, dass das Schlimmste hinter uns liegt.
Auch Charles Schwab, schon mal nochmal drauf, hat gesagt, es ist alles in Sicherheit, die finanzielle Lage ist sicher, aber dennoch auch hier starke Verluste aus denselben Gründen.
Erstmal muss man sich fragen, wieso ein Brokerhaus jetzt auch unter dieser Krise leidet, aber Charles Schwab hat auch große Teile seiner Kundengelder in Anleihen gesteckt und liegt da auch ordentlich schief, wenn man denn verkaufen müsste. Wieder das Problem, man muss es nicht, oder das Gute ist, man muss es nicht. Und es ist auch nicht davon auszugehen, dass jetzt massiv die Kunden ihre Gelder bei Charles Schwab abziehen. Aber dennoch, dieser Abschlag von rund 30% liegt daran, dass man tatsächlich viel Gelder auch in Anleihen gesteckt hat, die eben noch längere Laufzeiten haben. Und man ist da so ein bisschen gefangen. Ich würde auch hier jetzt vielleicht nicht unbedingt, vielleicht kann man eine Spekulation wagen, aber es wäre mir doch ein bisschen zu wild, da würde ich doch lieber auf solidere Titel gehen, wenn ich jetzt was in diesem Bereich machen wollte.
Wenn man in die Finanzbranche einsteigen wollen würde, wäre dann die Commerzbank, die natürlich auch unter die Räder kam gestern.
Ja, letztendlich haben natürlich dann alle Banken gelitten, auch die Banken, die damit jetzt überhaupt nichts zu tun haben, wie zum Beispiel die Commerzbank, da gibt es diese Problematik rein gar nicht. Die Aktie ist auch kräftig gefallen, fast 20%, knapp unter 10. Und das wäre vielleicht nochmal eine Möglichkeit, wenn man was machen will, hier auf eine Erholung zu setzen. Denn normalerweise müssten sich die Kurse, wenn jetzt die Bankenkrise ausgestanden ist, wonach es doch sehr aussieht im Moment, sich erholen, zumindest wieder einen Großteil, sagen wir die Hälfte dieser Verluste wieder aufholen. Also 10% nach oben sind da durchaus drin. Das wäre eine Chance, da kann man mal spekulieren auf eine Erholung. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit. Besser zumindest oder sicherer, als jetzt direkt in die Brandherde zu gehen, die US-Banken, gerade in die kleineren Banken, wo natürlich immer noch irgendwas passieren kann, auch wenn hier die Wahrscheinlichkeit mittlerweile sehr gering geworden ist.
Das war es erstmal mit der Bankenbranche für heute. Wir werden das Thema natürlich weiter verfolgen. Auch du in deinem Report. Natürlich ist es ja weiterhin ein wichtiges Thema. Aber wir wollen auch über die Elektromobilitätsbranche sprechen. Tesla, neue Preissenkungen für Modell S und X hat man angekündigt oder hat sie schon gar vorgenommen. Ja. Und Elon Musk sagt, starke Nachfrage, verrückte Nachfrage könnte jetzt nochmal aufkommen dank der Senkungen.
Weiß ich nicht, ob die... Gut, Elon Musk ist natürlich immer alles gleich verrückt und besonders. Das Model S und X ist ja für Tesla ohnehin jetzt nicht so wichtig, macht, ich glaube, weniger als 5% der Verkäufer aus. Die Volumenmodelle sind das Model Y und das Model 3. Darum geht's. Aber natürlich ist es schön, wenn die Nachfrage da steigt. Tesla hat ja mehrfach die Preise gesenkt und man hat aber auch gezeigt und man wird auch zeigen, dass man das durchaus kann, weil man eben die Marge hat und vor allen Dingen jetzt auch die Preise oder die Produktionskosten noch weiter senken kann zukünftig, gerade auch jetzt dann mit der neuen Gigafactory, die in Mexiko entsteht. 50% bei der neuen Plattform. Also da ist, hat man viel Luft, die andere nicht haben. Und insoweit kann man da ganz entspannt weiter nach vorne blicken.
Nach der Konsolidierung ist man jetzt aber doch wieder noch ein Stück zurückgekommen.
Ja, es gab jetzt auch einige negative Analystenkommentare. Klar, da kann man immer sagen, jetzt hat sich die Aktie vom Tief weg verdoppelt. Das war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel. Dann gab es jetzt auch noch einen Kommentar gestern von einem Analysten, habe ich nicht so ganz nachvollziehen können, der gesagt hat, auch diese Bankenkrise in Kalifornien, Silicon Valley Bank ist ja in Kalifornien, Tesla verkauft die meisten Autos in den USA nach Kalifornien. Ich glaube, 40% der US-Verkäufe gehen dorthin. Dass jetzt natürlich auf einmal in Kalifornien jetzt keiner mehr Geld hat, sich ein Elektroauto zu kaufen, das ist natürlich ein bisschen sehr weit hergeholt. Das sehe ich nicht so, zumal auch Tesla, die wichtigen Märkte sind Europa und China, einfach an China, und da ist man nach wie vor sehr gut unterwegs. Also ja, es gibt immer wieder viele Stimmen zu Tesla, negative, positive. Das übergeordnete Bild ist ganz einfach, dass das Tesla in der Technologie und was die Kosten angeht, der Konkurrenz um Jahre voraus ist, und dieser Vorsprung wird nicht kleiner, sondern er wird tendenziell eher noch größer, gerade noch mit der nächsten Generation, mit der nächsten Plattform. Alle anderen versuchen noch, die Plattform zu erreichen, die Tesla jetzt schon hat. Und Tesla ist schon wieder eine Stufe weiter und geht schon die nächste Plattform an. Nochmal Kostensenkungen. Man kann dann die Preise noch weiter senken und die Konkurrenz noch mehr auf das Abstellgleis schicken.
Außer vielleicht den nächsten Autobauer, auf den wir blicken, BYD, denn die sind ja auch schon ganz vorne mit dabei in China. Wir sehen gleich doch eine Grafik dazu. Aber auch hier wird jetzt wieder spekuliert, gibt es Preissenkungen oder nicht? Marketingausgaben werden vielleicht steigen, weil man eben Werbung machen muss.
Das ist ja der große Vorteil von Tesla. Man hat keine Marketingausgaben, weil man einen Chef hat, der das komplett übernimmt. Und jetzt hat man auch noch eine Marketingmaschine mit Twitter. Da sind die fein raus. BYD macht schon immer Marketing. Ob man jetzt mehr machen muss, weiß ich nicht. Man hat jetzt auch die Preise gesenkt, da gab es ja auch Gerüchte, BYD musste jetzt auch die Preise massiv senken. BYD hat letztes Jahr zweimal die Preise angehoben, jetzt hat man für zwei Modelle bis Ende März die Preise um 5-6% gesenkt. Das ist alles im Rahmen, das ist ganz normal. Also wer hier zu einem Volkswagenhändler geht, der kriegt schon mal, wenn er den Laden betritt, 10% oder 15% Rabatt. Also alles gut, kein Drama. Wichtig ist, und das ist jetzt wirklich sehr beeindruckend, im Januar hatten wir recht schwache Verkäufe in China, aber BYD ist es gelungen, sogar den Marktanteil nochmal auszubauen. Die lagen letztes Jahr so bei 30% bei den elektrischen Autos, jetzt sind wir schon bei 42%. Also das geht in Richtung 50%, das ist wirklich beeindruckend. Da kommt selbst Tesla nicht mehr mit, 8% auf Platz 2. Danach dann nochmal drei chinesische Hersteller. Also die BYD ist in China auf dem Heimatmarkt schon sehr dominant. Und da ist man auch ähnlich wie Tesla. Jetzt sagt man, wir wollen diesen Marktanteil halten oder sogar noch ausbauen. Gehen dadurch durchaus vielleicht für einige Modelle mit den Preisen runter. Aber auch BYD kann sich das leisten. Man hat auch im vierten Quartal gerade gezeigt, dass man in der Lage ist, sehr ordentliche Margen einzufahren.
Und wir haben es gesehen, auf der Liste hat Volkswagen gefehlt. Jetzt hat man aber heute eine Investitionsoffensive bekannt gegeben. 180 Milliarden in den nächsten 5 Jahren will man investieren. 68% davon soll in Digitalisierung und Elektrifizierung fließen.
Ja. Ich frage mich, wohin fließen denn die anderen 32%? Was machen sie mit denen denn? In Verbrenner oder was
passiert? Ja, stimmt, das ist eine gute Frage. Habe ich gar nicht nachgelesen.
Habe ich mir so überlegt, wohin geht das Geld? Aber vielleicht wird das Volkswagen irgendwann nochmal sagen. Man hat also die Investitionen nochmal aufgestockt. Man war ja schon, ich glaube, bei 150 Milliarden, jetzt sind es 180. Und der Anteil Elektro und Digital ist nochmal gestiegen. Ist auch vollkommen richtig. Es ist nur sehr spät. Volkswagen hat natürlich schon viel gemacht, aber man hat bei den Marktanteilen, sehen wir gleich, hängt man doch gewaltig hinterher. Das Ziel, vielleicht noch mal ganz kurz, das Ziel, was Volkswagen ausgegeben hat, ist, bis 2025 will man 20% aller Neuwagen rein elektrisch haben. Das klingt jetzt eigentlich ganz gut. Das Problem ist nur, wir haben in Deutschland letztes Jahr 17% der Neuwagen rein elektrisch gehabt und in China 22%. Also wir sind schon bei diesen 20%, die Volkswagen erst 2025 haben will. Das zeigt, dass Volkswagen da doch ein bisschen schwach ist. Volkswagen hat im letzten Jahr 7% seiner Autos waren nur elektrisch. Das ist einfach zu wenig. Da muss schneller was passieren. Diese Programme sind zwar schön und gut, aber sie kommen eben sehr spät. Und gerade, und das hier ist wirklich sehr bezeichnend, das sind die reinen Elektroautos in China. Da liegt BYD übrigens dann nur bei 28%. Das andere waren inklusive Plug-in-Hybride, waren mal bei über 40%. Aber trotzdem, auch da ist man in China klarer Marktführer. Und jetzt kommt's, Volkswagen finden wir gerade eben noch auf Platz 9. Gerade mal 1,8% Marktanteil bei Elektroautos. Das ist, ich will nicht sagen fast null, aber in die Richtung geht's. Volkswagen hat jetzt massiv die Preise gesenkt für seine Elektroautos in China, um überhaupt da so ein bisschen nach vorne zu kommen. Und nochmal, das ist der wichtigste Markt für Volkswagen. Fast 40% der Autos in den letzten Jahren hat Volkswagen dort in China abgesetzt. Und wenn man da elektrisch nicht ganz schnell die Marktanteile ganz weit nach oben bringt, dann läuft man Gefahr, massiv Volumen zu verlieren. Und das wäre natürlich alles andere als gut. Schon jetzt gehen ja die Verkaufszahlen zurück. Die deutschen Autobauer, gerade auch Volkswagen, retten sich eigentlich immer nur durch oder haben sich durch höhere Verkaufspreise gerettet. Ob das dies Jahr so bleiben wird, ist auch noch die Frage. Insoweit sehe ich da doch relativ schwarz.
Deswegen ja. Wahrscheinlich die Investitionsoffensive jetzt nochmal verstärkt, damit man ja, überhaupt irgendwie.
Das ist ja auch alles richtig. Wie gesagt, es kommt eben sehr spät und die Auswirkungen werden erst ab 25 dann auch spürbar. Auch dann kommt bei Volkswagen die neue Plattform erst. Und bis dahin muss man sich eben so durchwurschteln. Und das ist natürlich schwer, wenn ich da gegen Konkurrenten wie BYD und Tesla laufe, die ja schon weit vorne sind und weiter Gas geben.
Also deine Meinung? Bleibt, darf man ja, muss und soll so. Und darf nicht in Volkswagen investieren.
Man darf machen, was man will. Jeder da kann man, aber ich würde es nicht tun.
Porsche ist mir gerade schon rausgerutscht, da sprechen wir jetzt drüber, die gestern Zahlen vorgelegt haben fürs vierte Quartal 2022. Ja, Umsatzziel hat man verfehlt, aber ja. Gewinn, Rekordgewinn hat man eingefahren.
Genau, auch ähnlich wie auch bei Volkswagen, die Absatzzahlen sind rückläufig, aber man schafft es oder man hat es im letzten Jahr geschafft, durch sehr hohe Verkaufspreise die Margen hochzukriegen und auch den Gewinn hochzukriegen. Auch hier ist die Frage, wie das weitergeht. Auch Porsche ist elektrisch oder hat elektrisch ein Problem. Letztes Jahr sind die Zahlen zurückgegangen. Man hat einen Elektroautoanteil von 11%. Das schafft man eben nur mit diesem einen Modell, mit dem Taycan. Aber auch hier sieht man, die Verkäufe vom Taycan letztes Jahr oder 2021 noch kräftig gestiegen auf 40.000 Stück, in diesem Jahr rückläufig. Klar, man hat auch bei Porsche Lieferkettenprobleme gehabt, aber ob das alleine diesen Rückgang erklärt, weiß ich nicht. Das Problem ist, dass Porsche das nächste Elektroauto erst, also in diesem Jahr bringt man kein neues Modell auf den Markt und im nächsten Jahr kommt dann hoffentlich endlich, lange angekündigt, der elektrische Macan. Und ja, danach kommen dann noch ein, zwei Modelle, aber es ist halt auch sehr langsam, sehr zäh. Und ob Porsche das Ziel, ich glaube 2030 will man 80% elektrisch verkaufen, das muss man auch, weil bis dahin wird dieser Marktanteil auch weltweit so hoch sein, glaube ich. Ansonsten wird man auch Marktanteile verlieren, weil man eben elektrisch auch nicht so schnell vorankommt, wie man eigentlich müsste. Und diese enormen Gewinne, die man letztes Jahr erzielt hat, ob die sich wiederholen lassen, das ja, wage ich zu bezweifeln und ich finde Porsche ohnehin sehr teuer und das macht es jetzt nicht besser, wenn die Aussichten sich noch verschlechtern. Selten so eigentlich.
Definitiv. Ja, schon mal schön über die Aussichten von Jinko Solar. Zahlen wurden vorgelegt am Freitag. Wir standen im Vorfeld hier vor den Zahlen. Jetzt wissen wir es. Umsatz über den Prognosen, Gewinn unter den Prognosen. Warum lief es beim Gewinn nicht so gut und wie sieht es mit den Prognosen für die Zukunft aus?
Es ist eigentlich schon fast ein Trauerspiel. Es zieht sich durch die Geschichte von Jinko Solar wie ein roter Faden, dass man immer beim Umsatz oder fast immer besser ist als erwartet, noch mehr Module verkauft. Aber dass die Margen immer schmal bleiben und auch jetzt war es wieder so, man hat die Gewinnerwartung verfehlt, weil, und das Problem taucht auch immer wieder auf, die Preise für Silizium gestiegen sind im Schlussquartal. Und das hat das Ergebnis verhagelt. Das geht eigentlich relativ zügig, weil die Siliziumpreise schwanken doch sehr stark, können sich auch mal verdoppeln innerhalb weniger Wochen. Da ist, sind, ja, und das schlägt halt auf die Marge durch. Das ist passiert. Jetzt hat sich der Siliziummarkt wieder beruhigt. Und das ist eigentlich das einzig, das einzig Positive, aber die positive Nachricht im Hinblick auf die Margen, das Jinko Solar sagt. Und das ist auch bekannt, dass viele neue Siliziumproduktionen in diesem Jahr starten werden und dass dann die Preise auch nachhaltig fallen werden für Silizium. Und dazu kommt noch, dass Jinko Solar mehr und mehr die hochpreisigen Module verkauft, wo man auch höhere Margen hat. Und dass man Besserungen in Aussicht gestellt hat für die kommenden Quartale, was die Marge angeht.
Die Aktie hat aber recht stark abgegeben, ansichts dessen, dass es ja begründbar
ich hatte auch mehr erwartet. Zumal ja auch schon vorher die chinesische Tochter sehr gute Zahlen gemeldet hat. Aber da gibt es wieder das Problem, dass die unterschiedlichen Bilanzierungsregeln in China und in den USA diesen Gewinn dann auch wieder zunichte gemacht haben, der eigentlich bei der Tochter da war. Es ist ja sehr ärgerlich gewesen, schade, aber die gute Nachricht ist tatsächlich, das Umsatzwachstum ist enorm. Man hat im vierten Quartal weit mehr verkauft als erwartet und man hat für dieses Jahr ein sehr enormes, gutes Ziel ausgegeben. Wenn jetzt die Margen dann doch mal irgendwann kommen, dann wird auch mal die Aktie explodieren. Es ist ein bisschen schade, es ist so lange gedauert, es gibt immer wieder ein neues Problem, aber wichtig ist und das übergeordnete Thema ist eigentlich, dass die Solarbranche insgesamt in diesem Jahr weiter sehr gut laufen wird und das wird auch den Kurs von Jinko Solar helfen. Und auch jetzt, sagen wir mal, mit diesen etwas schwachen Margen ist die Aktie alles andere als teuer. Sie ist sogar sehr günstig. Nur es hat eben nicht gereicht für einen richtigen Befreiungsschlag, sondern man ist wieder ist in dieser Range geblieben, in der man jetzt schon seit einigen Wochen verharrt. Aber ich bin ganz guter Dinge, dass auch in den nächsten Wochen die Aktie sich eher auf den Weg nach oben macht, wenn man nämlich dann wirklich erkennt, dass auch mit dem relativ schwachen Gewinn die Aktie wirklich sehr attraktiv bewertet ist.
Auf den Weg nach oben machen. Das wäre doch auch ein schönes Stichwort für die Freier Battery Aktien, an dem wir sehen, wie deutlich sie verloren hat zuletzt. Also ganz kleines Spike nach oben sehen wir jetzt zuletzt, aber ja, wir sehen es ja auch, wie es davor lief.
Ja, das ist wirklich schade, dass diese Aktie so unter Wert verkauft wird, finde ich zumindest. Ich meine, das sehen andere offensichtlich anders. Der Börsenwert ist jetzt nur noch bei 1 Milliarde Dollar für einen Konzern, der wahrscheinlich schon bald zweistellige Milliardenumsätze erzielen wird. Aber das Problem ist eben diese Formulierung schon bald, also wahrscheinlich in 2 Jahren. Und das ist eben doch noch ein recht langer Zeitraum. Bis dahin muss man die Fabriken bauen, da kommt man gut voran. Es läuft alles nach Plan. Nur an der Börse in schwierigen Zeiten, wie wir sie auch jetzt haben, sind solche Aktien eben nicht gefragt, die allein von der Zukunftsfantasie leben. Das einzig Gute, und das ist vielleicht auch für viele Technologieaktien, auch gerade für Freier Battery ganz gut, gerade für Technologiefirmen, die viel Geld brauchen, für die sind natürlich niedrige Zinsen gut. Und insoweit ist jetzt so ein bisschen diese Zinsentspannung, die wir sehen, auch ausgelöst durch die Bankenkrise, die hilft natürlich auch Freier Battery. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum wir diesen kleinen Zack nach oben sehen, aus dem, glaube ich, noch viel, viel mehr entstehen kann. Also für mich sind das absolute Einstiegspreise in ein Unternehmen, das die Chance hat, sich zu verzehnfachen. Von dem Niveau aus würde ich sogar sagen, verzwanzigfachen in den nächsten 4 bis 5 Jahren. Und da ist das Risiko, das ist natürlich da, aber ich finde, es ist relativ überschaubar. Das Unternehmen ist sehr solide finanziert, hat viel Cash. Man ist jetzt, ich glaube, 600 Millionen Cash bei einem Börsenwert von 1 Milliarde. Also 60% der Firma sind mit Cash abgesichert. Das ist eigentlich, ich will nicht sicher, ist an der Börse nichts, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr hoch, dass dieses Kursniveau nicht lange so bleiben wird.
Gut, wir werden es
im positiven Sinne.
Kopf, genau. Ja. Das kennen wir doch. Wir werden es im Kopf behalten und dann nochmal drauf schauen, wenn es Neuigkeiten gibt oder wenn die Aktie sich wieder in die eine oder andere Richtung bewegt.
Auf jeden Fall.
Dankeschön für den Moment, Alfred. Danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.